Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit Leben. Und eventuell hört ihr es schon an der Klangqualität und an der Tonqualität. Wir befinden uns hier nicht bei mir zu Hause, auch nicht bei Björn zu Hause, auch nicht in meiner Wohnung in Erlangen, auch nicht in irgendeinem anderen bisher von uns besuchten Raum, sondern wir sind... Wo, Björn? Herzlich willkommen auch an dich. Hi.
Wir sind jetzt mal in einem ganz neuen Raum, nämlich in München. Was machen wir in München, Flo?
Wir haben mal wieder eine wundervolle Interviewpartnerin und deswegen hallo und herzlich willkommen, Rachel. Schön, dass du da bist. Hi.
Hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
Rachel, wer bist du denn überhaupt und was machst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir häufig noch bis heute. Ja, mein Name ist Rachel, ich bin gebürtige Rüsselsheimerin. Ja, es gibt viele Leute, die diese Stadt nicht kennen. Wenn ich aber sage, dass eben die Automarke Opel dort herkommt, dann wissen die Leute Bescheid, okay, doch Rüsselsheim in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Und bin dort, ja, geboren, aufgewachsen, habe Abitur dort gemacht, bin mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern aufgewachsen in Rüsselsheim. Also ist irgendwie ein ganz starker Teil, irgendwie auch meiner eigenen Identifikation. Ich merke das immer wieder, bin ja vor kurzem nach Mainz gezogen und mir fällt es schwer zu sagen, dass ich jetzt Mainzerin bin. Also das kriege ich noch gar nicht hin und da lasse ich mir noch Zeit.
Das ist wahrscheinlich ähnlich, wie ich immer sage, dass ich Bochumer bin, obwohl ich jetzt auch zig Jahre schon in Bayern lebe. Aber Bochum ist, da ist drin.
Okay, interessant. Ja, dann weißt du ja, wovon ich spreche.
Ja, sehr.
Cool. Ja, zu 11 habe ich Abitur gemacht und mir ist in der Schulzeit sehr stark schon aufgefallen, dass ich mich vor allem irgendwie für den afrikanischen Kontinent interessiert habe. Das liegt einerseits daran, dass ich eben auch Wurzeln auf dem afrikanischen Kontinent habe. Meine Eltern kommen beide aus Nigeria und Ghana, sind also beide in Nigeria geboren, in Ghana aufgewachsen. Daher habe ich eben auch kulturelle Bezüge zu diesen beiden Ländern und habe mich aber vor allem ja über, also ganz stark irgendwie für Menschenrechte interessiert, unterschiedliche soziale und kulturelle Lebenswelten und dachte irgendwie, boah, wenn du was vielleicht auch so im Bereich Menschenrechte machen möchtest, dann studier doch einfach Jura. Das war eigentlich so das Naheliegendste für mich, weil ich so gedacht habe, ey, du willst was machen, wo du irgendwie auch ein bisschen was bewirken kannst und dementsprechend habe ich mich für, wie viele andere auch übrigens in meinem Jahrgang, für das juristische Studium entschieden und bin dann direkt nach dem Abi dann nach Gießen gegangen und habe dann da Jura studiert und das war eine mega geile Zeit, weil ich wenig mit dem Studieren beschäftigt war, obwohl ich echt gut durchs Studium gegangen bin. Also ich muss sagen, also auch die Noten, die ich in diesem herausfordernden Studium auch geschrieben habe und ja, wie gut ich eigentlich so organisatorisch auch in dem Studium klarkam, fand ich mega. Aber was halt so speziell an der Universität war, dass ich vor allem am Institut für internationales Recht und Völkerrecht war und die hatten ganz spannend immer so Auslandsaufenthalte gesponsert. Also sie haben beziehungsweise Sponsoren eingeholt, sodass Studierende unterschiedlicher Semester in unterschiedliche Länder können für verschiedene Sachen. Das heißt, im ersten Semester ging es dann sofort nach New York und Washington DC, da sind wir eben zur UN gefahren, UN Peacekeeping, haben dann dort eben so Führung gemacht und geschaut, okay, was gibt es da eigentlich für Jobs im Bereich Menschenrechte, internationales Recht etc. Dann ging es beispielsweise ein halbes Jahr später für 2 Wochen nach Indien, haben wir so ein Seminar gemacht für Verfassungsvergleichung, ja. Wow. Dann war ich 3 Monate in Israel, dann war ich in Seoul, dann war, ne, also es ging halt die ganze Zeit so weiter, bis dann irgendwann die Examensphase kam und ich dann gemerkt habe, ey Rachel, was ist denn das für ein Studiengang eigentlich? Das ist total krass. Das heißt, ich habe in dieser Zeit so eine krasse Energie gehabt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass das Fach selbst mir eigentlich meine Bedürfnisse gar nicht stillt. Also ich bin natürlich durch die ganzen Auslandsaufenthalte rumgekommen. Das war das, was mich echt glücklich gemacht hat. Aber spätestens dann, wenn du dann für eine Verwaltungsrechtsklausur lernst, dann hast du einen Reality-Check, ne? Nennen wir das Kind beim Namen. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist im Grunde genommen, werde ich dazu trainiert, ein System immer wieder zu implementieren. Es geht gar nicht darum, zu hinterfragen, was ich da eigentlich mache oder einfach auch mal unsere gesellschaftlichen Strukturen zu hinterfragen. Es geht darum, das, was gesetzt ist, zu implementieren und gute Argumentation zu finden, wie ich dann die Dinge implementieren kann. Und das war echt so ein Moment, es war ein Schockmoment tatsächlich, dass ich irgendwann realisiert habe, ich möchte das gar nicht mehr. Ich habe es gedacht, aber ich habe es nicht aussprechen können und habe mich dann echt auch, bin über meine Grenzen gegangen. Ich habe weiter fürs Examen gelernt, ne? Das Examen, es ist kein Bachelor, ja, dass ich sage, okay, ich bin scheinfrei, schreibe dann irgendwie 2 Monate an der Bachelorarbeit und reiche sie dann ein, sondern die Examensphase Vorphase heißt, dass du mindestens ein Jahr lernst, wenn nicht sogar anderthalb Jahre, ja, für das Staatsexamen, und du im Prinzip dann verschiedene Klausuren, die eben dann vom Land gegeben werden, dass du die halt dann zu schreiben hast. Und habe mich dann noch so durchgeboxt und habe dann gemacht und getan und war eigentlich voll erschöpft, habe auch echt an Gewicht verloren, mir ging es überhaupt nicht gut in dieser Zeit. Und dann hatte ich ein Telefonat mit meinem jüngeren Bruder Benny, der mit dem ich dann über meine Situation gesprochen habe, und er meinte dann zu mir: Warum hörst du nicht einfach auf?
Oh wow, wie war das für dich? Der Moment des Sagens dann.
Björn, dieser Satz, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist Jahre jetzt her. Ich glaube, das war 2015 oder 2016. Dass mir jemand diese Last abnimmt, dass ich nicht permanent leisten muss, dass ich auch mal Stopp sagen darf, dass es okay ist, aufzuhören. Ey, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Wenn ich das nicht bekommen hätte, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Überhaupt nicht, ja. Hab aber zum Glück da jemanden gehabt in meinem Leben, der mir dann echt ein Support-System geboten hat, sozusagen. Und mir das dann auch erleichtert hat, zu sagen, okay, ich habe in dem Moment auch aufgehört. Ja, also in dem Moment, als er das gesagt
durch.
Hat,
okay.
Feierabend.
Sehr gut. Aber trotzdem unfassbar viel Wertvolles ja dabei. Da konntest du ja ganz unterschiedliche Kulturen kennenlernen, unterschiedliche Menschen. Mhm. Wow, das stelle ich mir richtig wundervoll vor.
Ja. Das war eine mega geile Zeit. Das war absolut der Wahnsinn. Einfach auch so frei zu sein. Ja. Zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Also mir war eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, wie mutig ich eigentlich bin. Ja, hab's einfach gemacht. Und ich erinnere mich, das war ganz spannend bei dieser allerersten Reise, von der ich gesprochen habe, mit diesem UN-Reise nach Washington D.C. und New York. Ich erinnere mich, ich war im ersten Semester. Wir haben noch nicht mal Klausuren geschrieben. Und ich hatte einen Kommilitonen gehabt und hab dem gesagt, ey, da gibt's so eine Ausschreibung, lass mal bewerben. Ich sag, Richard, bist du bescheuert? Als ob wir da reinkommen, wie erst dies, wir sind niemand. Ich sage, okay, dann mach's halt nicht. Und ich hab's gemacht. Und dann hat's keine paar Wochen gedauert, da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass ich reingekommen bin. Wow. Und er war geschockt, ja. Wow. Also der hat nicht dran geglaubt, dass das möglich ist, aber man kann es doch einfach mal probieren. Ja. Zu verlieren habe ich ja nichts.
Sehr gut. Ja, wir reden heute über ein unfassbar wichtiges Thema. Ein Thema, was, ich glaube, deutlich mehr Raum finden sollte. Auch in unserer Gesellschaft, wo noch klarere Worte formuliert werden sollten. Und ja, deswegen haben wir ja gesagt, es geht ums Thema Freiheit in unserem Podcast und Freiheit aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen zu beleuchten. Und dazu gehört natürlich auch eine unfassbar wichtige, nämlich die Freiheit oder die Einschränkung von einzelnen Menschen. Und ja, deswegen würden wir sehr gerne, Rachel, mit dir heute über das Thema Rassismus sprechen. Mhm. Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du da bist. Welchen Bezug hast du denn, bevor wir jetzt auf das Thema Rassismus noch näher eingehen wollen, welchen Bezug hast du denn selber zum Thema Rassismus, ich sag mal, mehr in deiner beruflichen Laufbahn gemacht?
Das ist übrigens eine super Überleitung zu dem, was ich vornehmlich gesagt habe, weil ich im Studium vorher gemerkt hatte, dass ich mich ja mit verschiedenen Lebensrealitäten beschäftigen möchte. Ich möchte tiefer gehen, ich möchte mehr mich mit Menschen beschäftigen, mehr über Menschen erfahren. Und bin dann ins Ethnologiestudium nach Mainz gegangen mit dem Schwerpunkt Afrika. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass so der Bezug zum afrikanischen Kontinent ist so ein Baby im Prinzip für mich. Und in diesem Studium habe ich angefangen, mich ganz stark eben mit Kolonialismus und Rassismus zu beschäftigen. Das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, okay, wie sind damals Ethnologen, Ethnologinnen eigentlich unter anderem nach Afrika gegangen und haben dort eben die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Menschen untersucht. Und in dieser Zeit, es gibt im Grunde genommen, gerade wenn es um Kolonialismus gibt, es gibt verschiedene koloniale, wie kann man das sagen, Epochen oder unterschiedliche koloniale Bestrebungen in unterschiedlichen Zeiten. Und die Hochphase des Kolonialismus, so sagt man, ist ungefähr das 19. 20. Jahrhundert. Und das ist ganz spannend, weil dann in dieser Zeit es gab hier beispielsweise die industrielle Revolution, ja, das heißt, es hat sich unfassbar viel hier in diesem Gebiet verändert. Menschen sind vom Land hier in die Stadt gezogen. Und in der Zeit gab es eben viele Reisende, Missionare, aber auch Ethnologen, Ethnologinnen, die dann eben unter anderem auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs waren und gesehen haben, dass die Menschen ganz anders leben als hier. Und anstatt zu realisieren, dass es einfach nur eine andere Lebensrealität ist, mehr ist es gar nicht, hat man tatsächlich auch diese Idee entwickelt, dass diese Menschen unzivilisiert sind. Sie entsprechen also nicht unserem Maßstab, wie es hier beispielsweise in Europa ist. Und dann hat man diese ganzen Ideen, sie seien primitiv, unterentwickelt, all diese Dinge, die tatsächlich heute noch irgendwie in unserer Sprache zu finden sind, da werden wir aber sicherlich später nochmal drauf eingehen, sind Themen, mit denen ich mich eben im Studium beschäftigt habe. Und da spielt natürlich auch Rassismus eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, da war das zum ersten Mal im Studium, im Rahmen dessen ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Rassismus beschäftigt habe, wissentlich natürlich, dass ich auch selbst Rassismuserfahrungen vorher gemacht habe, aber glaube ich damals noch gar nicht die Kapazität hatte oder auch nicht die Sprache hatte, mich damit zu beschäftigen, was mir eigentlich widerfahren ist.
Ja, Rachel, wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben ja eine sehr weit gestreute Zuhörerschaft. Das geht von Alter 12, 13 Jahren bis hin zu 30, 40 Jahren, eventuell auch älter. Da müsste man jetzt in die Statistik mal reinschauen. Deswegen erstmal die Frage. Ich glaube, dass sich vor allem die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen auch in der Schule sehr wenig mit dem Thema befassen. Das heißt, könntest du vor allem Ihnen und ich glaube auch jedem anderen eine Definition geben oder die Frage beantworten, was ist Rassismus laut Definition?
Das finde ich übrigens nochmal eingehakt, das ist ein ganz wichtigen Punkt. Du hast jetzt gesagt, die Jüngeren, aber ich glaube auch, dass auch ältere Generationen, also grundsätzlich jede Generation sich, glaube ich, mit diesem Thema deutlich mehr beschäftigen sollte, das als kleinen Anflug. Also ich möchte mich gar nicht da selber außen vor nehmen. Deswegen,
ich auch nicht.
Ja, bin ich unfassbar glücklich, einfach, dass du hier bist, Rachel, und darüber sprichst. Aber ja, jetzt darfst natürlich gerne die Frage beantworten, was überhaupt Rassismus ist. Ja. Hast du dafür eine Definition? Ja. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, also das Erste, was ich gerne machen wollen würde, gerade auch um die Zuschauer, Zuschauerinnen abzuholen, ist erstmal so ein allgemeines Verständnis von Rassismus, was in der Gesellschaft schon lange herrscht, mal einfach mal zu durchbrechen. Es gibt diese Idee, und das merke ich immer wieder, wenn ich eben Workshops mache im Bereich rassismuskritische Bildung, dass Menschen glauben, Rassismus heißt, dass ich Menschen hasse, aufgrund beispielsweise der Hautfarbe, der ethnischen Zugehörigkeit, der religiösen Zugehörigkeit. Das heißt, kommen ganz häufig auch so in Workshops diese Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit oder dass Rassismus etwas ist, was in die rechte Ecke geschoben wird. Das sind nur Neonazis, die so sind. Das heißt, es gibt ein Verständnis in der Gesellschaft, dass Rassismus etwas ganz, ganz, ganz böse ist. Das ist aber nur eine Facette von Rassismus. Das ist gar nicht die Basis. Es gibt in der Wissenschaft, es gibt unterschiedliche Definitionen von Rassismus. Also es gibt keine einheitliche. Also man kann es im Grunde genommen am besten nur beschreiben. Aber Rassismus bedeutet meines Erachtens nach, dass es immer wieder Zuschreibungen gemacht werden. Es werden Zuschreibungen gemacht aufgrund eines bestimmten Merkmals. Und dieses Merkmal ist häufig eben die Hautfarbe. Es ist auch religiöse Zugehörigkeit. Also da streiten manche Leute, was hat denn die Religion damit zu tun? Aber da werden wir später nochmal vielleicht drüber sprechen zum Thema antimuslimischen Rassismus oder eben vor allem die ethnische Zugehörigkeit. Das heißt, aufgrund dieses einen bestimmten Merkmals schreibe ich diesen Menschen irgendwelche Eigenschaften zu und behaupte, sie seien auf eine gewisse Art und Weise, weil sie diese Hautfarbe oder weil sie diese ethnische Zugehörigkeit haben. Und was man aber dann in der Wissenschaft dann noch sagt dazu, ist, dass diese Menschen dann einen Nachteil erleiden durch diese Zuschreibungen, durch diese Stereotype. Und da kommt dann eben auch der Effekt von Rassismus. Dass es nicht einfach nur eine Zuschreibung ist, sondern diese Menschen, denen diese Eigenschaften zugeschrieben werden, die erleiden einen Nachteil in der Gesellschaft, wie sie wahrgenommen werden und behandelt werden.
Jetzt hast du ja schon auch einzelne Ausprägungen gesagt. Wer sind denn eigentlich betroffene Gruppen von Rassismus? Das vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht.
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für verschiedene betroffenen Gruppen. Ja, ich hatte vorhin über Afrika gesprochen beispielsweise und eben auch den Kolonialismus vor allem, ne, als europäische Kolonialmächte nach Afrika gegangen sind und Menschen kolonisiert haben. Was das bedeutet, darüber spreche ich auf jeden Fall noch. Und da hat sich in dieser Zeit auch ganz stark auch ein Rassismus schwarzen Menschen gegenüber entwickelt. Also es gab es vorher schon, hatte aber im Bereich des Kolonialismus nur eine ganz starke Ausprägung. Und da sprechen wir zum Beispiel von antischwarzem Rassismus. Das ist also eine ganz, eine betroffene Gruppe, die von Rassismus betroffen ist. Dann haben wir muslimische Menschen oder Menschen, die als muslimisch wahrgenommen werden. Da muss man noch nicht mal muslimisch sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also antimuslimischer Rassismus ist definitiv Rassismus. Und häufig ist es so, dass man anhand des Phänotyps, also wie die Menschen aussehen, man sagt vielleicht dunkler Typ oder eine Frau, die einen Hijab trägt, das sind also die Marker der Gesellschaft. So nehme ich dann die Menschen wahr und dann machen sie oftmals Erfahrungen, weil man ihnen zuschreibt, du bist muslimisch und aufgrund dessen bist du so, beispielsweise. Dann gibt es Menschen, die davon betroffen sind, die einen asiatischen Background haben, oder ihnen das zumindest zugeschrieben wird. Das heißt, da können die Eltern irgendwie, keine Ahnung, aus Vietnam, aus China, aus Korea, aus Japan ankommen, wie auch immer. Diese Menschen sind eben von anti-asiatischem Rassismus betroffen. Und dann gibt es auch nochmal eine andere Gruppe, das ist antislawischer Rassismus. Das heißt, es sind Menschen, die beispielsweise aus Mittel- und Osteuropa kommen, ja, also aus Polen, da kennt man sich, also ich kenne es aus meiner Jugend noch, ganz viele Witze beispielsweise, die man gemacht hat, rassistische Witze über Menschen, die polnischer Herkunft waren beispielsweise. Ne? Also da gibt es ja noch ganz viele andere Länder, kann die Slowakei sein, wie auch immer, die auch davon betroffen sind und genau.
Aber es ist wichtig, wie gesagt, Flo, also super wichtig, dass wir einfach darüber sprechen, damit man einfach aufklärt, wo alles überhaupt Rassismus ist. Mhm. Und meine nächste Frage in dem Bezug, Rachel, wäre auch, wo beginnt denn eigentlich für dich dann Rassismus und fallen dir vielleicht Alltagssituationen ein? Mhm. Jetzt hast du schon mal das Thema Polen gesagt. Ich glaube, da kann vielleicht der eine oder andere schon mal mehr damit anfangen. Mhm. Hast du denn vielleicht weitere Alltagssituationen oder auch Beispiele?
Mhm. Es gibt sehr viele Beispiele. Ich muss dann auch erstmal überlegen, wo ich da ansetze.
Ja, klar.
Aber Rassismus beginnt für mich bei der Wahrnehmung. Es ist die Art und Weise, wie ich im Alltag von anderen Menschen wahrgenommen werde, aufgrund meiner Hautfarbe. So, und da gibt's diese ganzen Debatten beispielsweise über das, woher kommst du? Das ist so ausgelutscht, ich kann es selbst nicht mehr hören. Aber das ist etwas, was tatsächlich einfach noch stattfindet, ja. Dass ich dann beispielsweise, ist gar nicht so lange her, ich bin dann irgendwo an der Tankstelle und dann werde ich auf Englisch angesprochen, antworte dann aber auf Deutsch, dann ist die Person überrascht, dass ich überhaupt Deutsch spreche und dann heißt es, woher kommst du? Aber ich bin Rüsselsheimerin.
Ja.
Nee, woher kommst du wirklich?
Ja.
Ja, also es geht darum, dass ich werde wahrgenommen als eine Person, die nicht Teil der deutschen Gesellschaft ist. Da fängt Rassismus an. Nicht bei der Beleidigung. Dass ich so gefiltert werde. Nur aufgrund dieses bestimmten Merkmals. Ja?
Ja.
Oder was ein sehr plastisches Beispiel ist, da erinnere ich mich, ich werde jetzt nicht genau sagen, wo ich da gejobbt habe, aber ich habe mal irgendwo gejobbt als Werkstudentin und war dann in einem Bus unterwegs mit einem Busfahrer. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo halt eine krasse Hitzewelle war hier in Deutschland. Es war unfassbar heiß, die Uniform, die ich anhatte, hat mich echt zum Schwitzen gebracht. Und dann sagte ich zu ihm, boah ey, ich halte es nicht mehr aus, es ist so heiß. Und dann sagte er zu mir, was beschwerst du dich denn überhaupt? Das bist du doch gewohnt. Und dann kann man das mal runterbrechen, was der eigentlich dafür ein Denken hat. Ich sitze also in Deutschland,
ja,
in einem Bus mit einem Mann, der genau weiß, weil wir uns persönlich auch kennen, dass ich im Grunde genommen gebürtige Deutsche bin. Ja, so, ich bin hier in dem Land aufgewachsen, geboren, wie auch immer. Und er glaubt, schwarze Menschen kommen aus Afrika, da ist es heiß. Das heißt, irgendwie sind diese Menschen Hitze gewohnt, aber ich habe nie auf diesem Kontinent gelebt. Ich lebe ja hier in Deutschland.
Ja.
Das heißt, ich mache ähnliche Erfahrungen wie er auch.
Natürlich.
Ja, also das zeigt auch nochmal, ne, diese Alltagssituation, so Stereotype und Vorurteile, die man hat aufgrund dieses einen Merkmals.
1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Man kann es jetzt ja runterbrechen auf sämtliche Alltagssituationen. Es kann einfach auch so schnell in Anführungszeichen passieren. Und ich glaube, es ist wichtiger, sich das noch mehr bewusst zu machen und klar zu werden, wo das überhaupt anfängt. Und dass es auch so einzelne Bemerkungen sind, die vielleicht dann für die Person gar nicht böse gemeint sind, aber man weiß gar nicht, welche Tiefe man damit auslöst oder was man bei dieser anderen Person bewirkt, genau mit solchen Aussagen. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, genau darüber zu sprechen, um sich das mehr bewusst zu machen und irgendwo seinen eigenen Wortschatz klarer vor Augen zu führen und vor allem nochmal, ich sag mal, den einen oder anderen Glaubenssatz oder den einen oder anderen Wissensstand vielleicht noch mehr sich selber zu reflektieren und zu merken, hey, ich bin ja selber geprägt durch Unterschiedliches, was ich wo auch immer gelernt habe, Eltern, Schule, Freunde, und dann einfach mal das auch zu hinterfragen, was ich da eigentlich weiß. Weil in dem Moment, wenn ich anfange zu hinterfragen, kann ich auf die nächste Ebene zu kommen, diese Denkmuster aufzubrechen und dann sich auch bewusst gegen solche Aussagen zu stellen. Das wäre für mich so diese nächste Stufe, dann auch mal klar zu machen, hey nein, das ist eben nicht richtig. Und wenn es eine andere Person sagt, dann natürlich dagegen vorzugehen oder sich auch selber klar zu machen, hey, ich bin da gerade eben selber limitiert. und muss mich vielleicht selber einschränken.
Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da gerade erwähnst oder wichtige Punkte, die du gerade sagst. Das zeigt sich übrigens auch diese Schwierigkeit in der Umsetzung, weil wenn ich beispielsweise konfrontiert werde, ob es jetzt die Woher kommst du Frage ist oder andere Dinge, die im Alltag passieren, dann fühlen sich die Leute häufig vor den Kopf gestoßen, dass ich ihnen also einen Rassismusvorwurf mache und plötzlich dreht sich das um, die Person fühlt sich als eine Art Betroffene, dass ich ihr das vorgeworfen habe und weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was damit anzufangen, ja. Und ich dann erstmal in diese Rechtfertigungshaltung komme und dann erstmal erklären muss, was die Problematik daran ist. Und was ich vorhin noch gar nicht erwähnt hatte, ich hatte von den betroffenen Gruppen gesprochen, aber häufig ist es so, gerade in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, dass eben größtenteils der Rassismus von weißen Menschen kommt. Ja. Und das hat eben was mit unserer kolonialen Geschichte eben zu tun. Das sind einfach, wie gesagt, europäische Kolonialmächte, die einfach die Welt beherrscht haben und heute noch in großen Teilen beherrschen. Ja, das heißt, wir haben ein ungleiches Machtverhältnis. Und das zeigt sich dann immer wieder, dass dann Weißsein ist die Norm. Das ist das, was normal ist. Das ist der Grund, warum ich auch nicht als Deutsche wahrgenommen werde. Weil man glaubt, Deutsch sein heißt weiß sein. Das ist eigentlich nicht wahr, aber das ist häufig eben die Realität, in der wir leben. Und daher ist es total wichtig, sich auch eben mit seinem eigenen Weißsein zu beschäftigen. Was heißt das eigentlich, wenn man das so benennt? Ich meine, andere werden die ganze Zeit benannt. Schwarze, muslimisch, wie auch immer. Aber das Weißsein, das hat sehr lange gedauert, bis man das überhaupt wirklich in den Mund genommen hat, dass ich bis heute noch Leute in den Workshops habe, die das nicht mögen, als weiß benannt zu werden. Aber ich werde die ganze Zeit benannt. Das zeigt auch schon diese ungleichen Machtverhältnisse, in denen wir leben.
Du hast jetzt was sehr, sehr Spannendes angesprochen und ich glaube, genau da dürfen wir mal ein bisschen reinpieksen, und zwar sind das diese kolonialen Strukturen, dass wir quasi in einer weiß geprägten Welt leben, eben aus der Vergangenheit. Wo finden wir das dann noch in unserem Alltag? Einfach um da ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auch zu sensibilisieren und zur Reflexion einfach anzuregen, zu sagen, hey, da gibt's das noch und deswegen mal drüber nachdenken, wovon wir denn beeinflusst werden. Wo gibt's denn diese kolonialen Strukturen noch bei uns?
Also wenn ich davon spreche, dass europäische oder westliche Mächte eben ganze Gebiete in Afrika, Südamerika, in Asien, Ozeanien besetzt haben, Leute unterdrückt haben und sie kolonisiert haben, spreche ich eben davon, dass weiße Menschen ganz häufig einfach über die Weltordnung bestimmt haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sieht man bis heute. Ich meine, in der Sprache vor allem. Wer hat denn entschieden, dass dritte Weltländer heißen? Oh, diese Länder haben sich selbst nicht so bezeichnet. Das ist eine Fremdbezeichnung. Und da zeigen sich ganz häufig diese kolonialen Strukturen, dass eben diesen Menschen Namen gegeben werden, wie sie sich selbst nie bezeichnen würden. Ich bezeichne mich nicht mit dem N-Wort. Aber es gibt Menschen, die das tun, die mich bis heute so bezeichnen oder das in Räumen nutzen, wo ich dann Workshops gebe und da gar nicht die Realisierung irgendwie da ist, dass ich als Person eine Betroffene bin und mir das dann anhören muss. Also das heißt, in unserer Sprache steckt das total drin.
Ich greife mal gleich ein, dann darfst du natürlich gleich weitermachen. Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, Schwellenländer. Darüber haben wir auch schon mal nämlich eine Folge gemacht. Dritte Weltländer, Entschuldigung. Darüber haben wir auch schon eine Folge eben gemacht, dass nämlich die Welt sich viel weit entwickelt hat. Und die meisten Menschen, wenn sie eben hören, okay, dritte Weltland. Eigentlich müsste man hingehen und überhaupt fragen, gibt's das überhaupt noch und in welcher Form? Und das differenziert so sehr. Deswegen, wenn ihr die Folge bitte noch nicht gehört habt, hört bitte rein. Die Welt hat sich unfassbar auch weiterentwickelt.
Es sind 3 oder 4 Folgen. Ja, super aktuell. Wir haben es auch öfter angesprochen, weil es brutal, brutal wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, diese Unterteilung und diese Differenzierung einfach aufzubrechen. Weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen und diese Unterteilung, ja, vom Einkommen her, natürlich gibt es verschiedene Stufen, aber das ist...
Und sie differenzieren. Das ist super wichtig. Danke. Also die Einkommensstrukturen differenzieren innerhalb einer Gesellschaft. Und ich sag mal, die Entwicklung der Welt ist deutlich weiter. Und wir sind im Wissensstand, auch in der Schule noch. Und da haben wir jetzt koloniale Strukturen von 1965. Wir reden von dem Wissensstand 1965, wie die Welt gebaut ist. Und das wird immer noch in deutschen Schulen auch gelehrt. Und deswegen ist super wichtig, das Thema mal anzugehen, zu reflektieren, wie sich die Welt nämlich weiterentwickelt hat. Und das ist total Quatsch eigentlich, ist allein ein Land als dritte Weltland zu bezeichnen. Das ist so falsch. Okay, sorry, das wollte ich noch mal sagen, weil es mich bewegte.
Gut, dass sie das eingebracht hat, weil das bringt mich nämlich zum zweiten Punkt. Das ist die Art und Weise, wie Nationen, Menschen, Kontinente repräsentiert werden. Du sagst selbst, es hat so viele Veränderungsprozesse in anderen Ländern gegeben, und es wird gar nicht drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich hier im Alltag dann irgendwie in Städten unterwegs bin, sehe ich immer noch riesen Plakate von Entwicklungsorganisationen, wo irgendwelche keine Ahnung, schwarzen Kinder, Kinder aus Indien, Pakistan, ja, mit Fliegen in den Augen, genau, da irgendwie repräsentiert werden.
Am besten noch, wie sie gerade eine sehr primitive Mahlzeit zubereiten. Ja,
so, genau,
das gibt es, aber es gibt auch viel, viel mehr darüber und das ist ganz wichtig.
Ja, und die abhängig im Grunde genommen dafür sind, dass, ja, dass wir sie finanziell unterstützen, nachdem wir sie eigentlich ausgebeutet haben. Also dieses Unrechtssystem ist überhaupt nicht zu ertragen und es zeigt einfach auch, dass, genau, es ist, es lohnt sich natürlich auch für westliche Länder, die sich als erste Weltländer bezeichnen, muss man sich, also ja, das steckt ja auch dahinter, das, ja, dass sie sich selbst an die oberste Spitze eben setzen und natürlich auch dann davon profitieren, dass sie andere Gebiete, Kontinente als unterentwickelt, primitiv, unzivilisiert eben darstellen, weil das dann immer wieder diese Machtverhältnisse und diese Weltordnung aufrecht erhält. Ja. Das heißt, dass sie, diese kolonialen Spuren, die sehe ich tagtäglich.
Da steckt ja auch ganz, ganz viel, ich sag mal in Anführungszeichen, Angstdenken dahinter. Jetzt stell dir mal vor, die Medien würden berichten, hey, andere Länder haben sich unfassbar entwickelt. Deutlich weiter auch als Deutschland. Vielleicht die Weltordnung, wie sie gerade ist, die verändert sich. Also ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt. Das Thema China zum Beispiel. China ist eine unfassbare Weltmacht und auch von der Marktkapitalisierung. Das nimmt immer mehr zu und auch die BRICS-Staaten, die bilden ja auch gerade, ich sag mal, auch eine Gegenallianz jetzt zu dieser ganzen Thematik Europa, zum Thema USA. Und das finde ich super spannend, wie sich gerade die Welt weiterentwickelt, aber wie wenig in unseren Medien, wie wenig bei uns darüber berichtet wird. Es wird ja so getan, als ob es die gar nicht gäbe und wir Europa alles wissen und alles können oder USA alles weiß und alles kann. Und das ist super spannend, das mal...
Ja, ja, total. Was ich aber besonders daran schlimm finde, und das hat auch was damit zu tun, dass ich aus der Ethnologie komme, ist dieser verdammte Entwicklungsbegriff. Wer entscheidet, wann wir uns wohin entwickeln? Das ist ja auch wieder ein westlicher Maßstab. Also es gibt überall auf der Welt immer Veränderungsprozesse. Da müssen keine Kolonialmächte hingehen und versuchen, den Leuten irgendetwas beizubringen. Wir bringen euch Bildung. Willst du mir erzählen, dass es da nie Bildung gegeben hat? Das ist Blödsinn. Es ist vielleicht eine andere Form der Bildung. Es gibt andere Wissensinhalte, aber es ist Wissen. Und das haben wir hier drüben einfach nicht zu bestimmen. Und das ist etwas, was mich unfassbar ärgert, weil immer diese, wenn es um Entwicklung geht, heißt es im Grunde genommen, die Länder sollen sich in unsere Richtung entwickeln. Warum bestimmen wir das überhaupt? Was soll das? Und es hat wieder für mich was mit Macht zu tun. Und vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, auch nochmal so koloniale Bezüge aufzuzeigen. Das ist so ein Thema, was ich in den Workshops immer wieder benenne und auch beschreibe, ist zum Beispiel diese Erfahrung, die häufig auch zum Beispiel schwarze Frauen machen. Also ich rede einfach aus einer Perspektive einer schwarzen Frau, weil ich eine bin, dass man mir zum Beispiel einfach in die Haare greift. Das ist gar nicht so lange her. Wow. Auch wieder an der Tankstelle. Ja, ja, klar, das passiert ganz vielen schwarzen Frauen. Ob sie an der Bushalte, im Bus, bei mir war es an der Tankstelle, wo die Leute das Gefühl haben, das ist natürlich auch wieder dieser exotische Blick, boah, das ist was anderes, interessant, vielleicht Afrohaare, geflochtene Haare, aber diese Übergriffigkeit dann einfach in die Haare zu fassen. Und ich war an der Tankstelle, wollte gerade bezahlen und die Frau hat sich schon über die Theke gelehnt und hat die Hand ausgestreckt und fragte dann, während sie schon fast in meinen Haaren waren, kann ich mal die Haare anfassen? So, dann bin ich natürlich zurück und habe das sofort abgelehnt und auch direkt gesagt, ich mag das überhaupt nicht, das ist übergriffig.
Stell mal vor, du würdest jetzt irgendwo auf der Straße hingehen und irgendjemand durch die Haare lang, hey, darf ich mal kurz durch deine Haare lang? Also es würde man ich in würde, jedem anderen Kontext...
Ja, und Wahnsinn. Ich würde nochmal einen drauflegen und sagen, stell dir mal vor, das ist eine Struktur. Stell dir vor, das passiert dir häufig. Stell dir vor, das passiert anderen Menschen, die ähnlich aussehen wie du, genauso häufig. Und da möchte ich auch mal erklären, wo hier die Problematik ist, auch abgesehen natürlich von der Übergriffigkeit. Das hat meines Erachtens nach wieder was mit Kolonialismus zu tun, und zwar die Frage, wie dürfen wir eigentlich mit anderen Menschen umgehen? Oder Menschen, die wir als anders konstruieren, umgehen. Und es gab in der Zeit des Kolonialismus, gab es in den Mutterländern, das heißt zum Beispiel im Deutschen Reich, in England, in Belgien, in Frankreich, Niederlanden, gab es natürlich Menschen, die sich auch gefragt haben hier, was machen die eigentlich da drüben? Ne? Warum brauchen wir da Kolonien? Weil die wussten ja auch gar nicht so wirklich, was da drüben eigentlich abgeht und was die Menschen dort, die dort unterdrückt, die Gräueltaten erleben, eine Brutalität, die man sich so nicht vorstellen kann, erleben. Und man hat dann, um dann zu verdeutlichen, dass dieses koloniale Projekt eigentlich, dass es darum ging, zu zeigen, oh, die Menschen sind so primitiv und unterentwickelt, wir müssen ihnen helfen, sonst kommen sie im Leben nicht weiter. Dabei wollte man eigentlich nur die ganzen Gebiete ausbeuten, hat man Menschen aus den Kolonien entführt. Und man hat sie hier in zoologischen Gärten ausgestellt. Ja, das sind die Völkerschauen des 19. und 20. Jahrhunderts. Ja. Das heißt, in Stuttgart, in Berlin, in Köln, in Frankfurt.
In Wien war ich, da durfte ich es auch sehen, in dem alten Zoo. Da haben sie nämlich genauso ein Bild auch gehabt. Wow, aber im negativen Sinne darüber berichtet, aber...
Ja, klar. Und jetzt stell dir mal vor, du die Bürger und Bürgerinnen durften ja hier Eintritt zahlen, um diese Menschen zu sehen. Das heißt, man hat ihre Lebensbedingungen manchmal auch einfach total falsch dargestellt, ja, so wie es denen halt einfach ins Projekt gepasst hat. Und dann konnte man mit den Menschen machen, was man wollte. Man konnte sie anfassen, man konnte sie belächeln, man konnte sie anspucken, man konnte sie begrapschen. Und das ist so eine Struktur gewesen, mit diese, also erstmal diese Fremdheit zu konstruieren. Daher meines Erachtens nach kommt auch ein ganz starker Teil von dieser Wahrnehmung, die sind immer anders, weil man einfach durch diese Zeit einen Fokus darauf gelegt hat, immer wieder zu verdeutlichen, wie anders andere eigentlich sind. Das ist so diese Fremdheitsproduktion. Das sind immer irgendwie fremd, die sind uns nicht ähnlich, ja. Und dass man mit diesen Menschen einfach machen kann, was man will. Und das sehe ich halt einfach total heute, wenn man mir einfach beispielsweise in die Haare greifen will.
Und damit schließen wir Teil 1 unseres Interviews mit Rachel Etze ab. Es kommt natürlich noch ein zweiter Teil, der ähnlich lang gehen wird, also auch eine halbe Stunde. Seid auf jeden Fall gespannt, es wird noch interessanter als jetzt schon. Deswegen, ja, freut euch auf Teil 2 und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Seid ganz, ganz lieb zueinander, schaut in den Sternenhimmel und macht's gut. Ciao.